Okay. Jetzt machen wir das zweite. Seminar. Sie wissen, dass Sie immer so aufgeteilt sind, dass ich am Dienstag so etwas wie Cultural Studies mache. Diesmal eben mit der Frage nach dem Design. Und am Mittwoch so etwas wie die reine Philosophie. Ja. Und vorletztes Semester war es Husserl. Im letzten Semester war es Wittgenstein. Und in diesem Semester möchte ich Derrida machen. Ich glaube, alle haben das Wort Dekonstruktion gehört. Und der Name Derrida auch. Aber ich bin mir nicht sicher, dass die genaue Bedeutung seiner Begrifflichkeit allen klar ist und dass man sozusagen genau weiß, wie die Dekonstruktion überhaupt funktioniert als formale Methode. Und eben darüber möchte ich berichten, und zwar anhand der Bücher, die Liste gebe ich Ihnen dann später, anhand der Bücher, die von Derrida verfasst worden waren, ganz am Anfang seiner Karriere. Und zwar seine, sagen wir, so früheren studentischen Arbeit, so zwischen Magisterarbeit und Doktorarbeit, über Husserl. Dann ein sehr frühes Buch, Die Stimme und das Phänomen. Und erste Texte über die Dramaturgie und über die Schrift, die er veröffentlicht hat. Zwischen den Jahren 69 und 62. Man kann sagen, dass, sagen wir, nach 74 wiederholt er sich grundsätzlich. Im Wesentlichen, wie auch immer interessant er schreibt nichts Neues und vor allem nichts philosophisch-methodologisch Relevantes. Das ist eher sozusagen der Versuch, in verschiedenen Bereichen der Kultur seine Methode sozusagen zu erproben. Und die Richtung, in die er geht, hängt vor allem damit zusammen, dass er keine gefestigte Position in Frankreich hat und sich orientiert an das, was in Amerika passiert. Er ist der Lieblingskind sozusagen der amerikanischen Akademie und sehr unliebsames Kind der französischen Akademie. Und die amerikanische Akademie ist eher ein Reich der Cultural Studies, eher ein Bereich, in dem das, was er macht, nicht als Philosophie verstanden wird. Das ist auch sehr wichtig, um die Entwicklung bestimmter theoretischer Ansätze, die sehr modisch geworden sind, von Foucault und Derrida bis Žižek und so weiter, die haben sozusagen alle diese Autoren so einen gewissen Weg gegangen. Sie haben als Philosophen angefangen und als Journalisten dann sozusagen im Bereich des gehobenen Journalismus dann geschrieben und publiziert haben. Das hat damit zu tun, dass das, was Europäer unter der Philosophie verstehen, wird in Amerika unter der Philosophie nicht verstanden. Das heißt, in dem Augenblick, an dem man nach Amerika geht und sich dort etablieren will, rutscht man in einen anderen Bereich. Das ist die Comparative Literature. Also man wird wahrgenommen als Literat oder als Hermeneutiker, der mit Texten zu tun hat. Das war das Schicksal von Derrida. Und nur in der letzten Zeit hat sich so eine Entwicklung eingesetzt, die man ziemlich deutlich spürt, wenn man in Amerika ist und dort ein bisschen verfolgt, was da gemacht wird. Mehr und mehr sind es Juristen, sind es Law Schools, die sich für Dekonstruktion interessieren, viel mehr als die Literaturwissenschaft, wie es früher der Fall war, und versuchen mit Methode der Dekonstruktion, erzähle ich einige Beispiele, die ich ja mitgebracht habe aus meinem Zeit in Harvard, wie man sozusagen versucht, die Begrifflichkeit, die Systematik der Dekonstruktion zu benutzen im Kontext der Gesetzeshermeneutik und Gesetzesauslegung. Das hat auch wiederum auf Derrida einen großen Eindruck gemacht, und das ist der Grund, warum seine letzten Schriften plötzlich sich dem Gesetz widmet und der Gesetzesinterpretation gewidmet sind. Das ist eine Entwicklung, die fremdgesteuert ist, weitgehend. Deswegen möchte ich mich zunächst einmal auf die Texte konzentrieren, die er geschrieben hat, als er sich selbst als Philosophen verstanden hat, im System der französischen Philosophie und auch in der Zeit, als er fast keine Anerkennung hatte, nur in einem sehr, sehr kleinen Kreis und sozusagen sich nicht verpflichtet fühlte, seine eigenen Einsätze konsequent zu formulieren, sozusagen verpflichtet fühlte, sich zu formulieren, nicht verpflichtet fühlte, sich zu Fragen zu äußern, wie zum Beispiel amerikanische Krieg in Irak und so weiter, was er jetzt tut. Gut. Aber damit beginne ich heute nicht, sondern beginne mit einer Einführung. Und zwar in einer Einführung folgender Art. Ich versuche, einen Begriff einzukreisen und zu klären, der im Zentrum der Dekonstruktion steht. Im Grunde alles, was Derrida schreibt und hier geschrieben hat, bezieht sich auf diesen Begriff, bezieht sich auf eine bestimmte Figur, und das ist die Figur der Evidenz, die er ab und zu als Evidenz übersetzt ins Französische, aber was er zunehmend, als er nach Amerika geht, mit dem Wort Präsenz, also Präsenz, Präsenz oder Präsenz, übersetzt. Wenn er sagt, aber Präsenz und Präsenz, er meint Evidenz eigentlich. Und ich versuche ja heute zu erklären, was Evidenz ist. Also was ist die Geschichte der Evidenz in der westlichen Philosophie? In der Tat ist der zentrale Begriff überhaupt für die Philosophie, weil das Kriterium der Evidenz ist das, was Philosophie von jedem anderen Diskurs unterscheidet. Ich glaube, dass wir sehr oft übersehen und nicht so richtig sehen, denn man denkt, wir werden auch darüber reden, dass auch die besten Autoren erliegen, sozusagen dieser Fehlurteil, dass man denkt, dass Philosoph etwas weiß oder dass Philosophie etwas zu tun hat mit dem Wissen. Obwohl Sokrates am Anfang der philosophischen Entwicklung gesagt hat, ich weiß nur, dass ich nichts weiß, andere, die übrige Menschheit, hat ihm das nicht geglaubt. Das ist ein traditioneller Irrtum, dass wir historisch oft beobachten können, dass das Publikum einem nicht glaubt, wenn er sagt, wie die Sache ist. Und das ist aber wirklich so. Dass Philosophie hat kein Wissen. Und das Thema der Philosophie ist nicht das Wissen. Das Wissen ist etwas, was kodifiziert ist, durch eine gewisse akkumulierte Erfahrung. Zum Beispiel, wir haben die Wissenschaften und Wissenschaften verfügen über die Archive des Wissens. Experimente, ihre Bestätigungen, ihre Widerlegungen, Theorien, die zum Teil funktioniert haben, zum Teil nicht funktioniert haben. Wenn man Physik studiert und wenn man Mathematik studiert, hat man damit zu tun. Das heißt, mit diesen Archiven des Wissens, mit der Information, die man angesammelt hat, mit der Bestätigung oder Widerlegung, die sie erfahren haben durch die Geschichte. Und mit dem Stand des Wissens heute. Solche Archive gibt es ja bei der Philosophie nicht. Deswegen, jeder Philosoph beginnt bei Null. Ja. Das ist der Unterschied zwischen einem Philosophen und einem Wissenschaftler. Ein Wissenschaftler beginnt immer dort, wo andere Wissenschaftler auch aufgehört haben. Er macht die Sache weiter, er entwickelt das Wissen weiter, akkumuliert das Wissen und bringt die Menschheit nach vorne. Das tut der Philosoph nicht. Der Philosoph beginnt bei Punkt Null, endet bei Punkt Null und bringt die Sache überhaupt nicht nach vorne. Das ist ja eine sehr wichtige Punkt, ja? Dass die Philosophie bei nichts anfängt, bei nichts endet, nichts, zwischen diesem Nichts überhaupt nichts leistet. Ja? Man weiß nicht mehr, als man schon gewusst hat, als man angefangen hat zu philosophieren, die Philosophie ist grundsätzlich nutzlos. Man kann sagen, dass in diesem Sinne Philosophie ist so wie die Kunst und tatsächlich, Philosophie ist etwas, was entweder ständig mit Wissenschaft verglichen wird, aber wie gesagt, Wissenschaft ist nützlich und Philosophie ist absolut sinnlos und hat überhaupt keine Funktion. Man vergleicht dann Philosophie mit Kunst, weil Kunst ist auch so. Ja? Kunst beginnt zumindest scheinbar bei Punkt Null. Jede Künstler sozusagen entwickelt sich von Punkt Null, ist nutzlos, ja, und nur zur Betrachtung da und akkumuliert sich in der Form, in der sich auch philosophischer Diskurs akkumuliert. Das heißt nicht in Form eines angehäuften Wissens, sondern als ansammelnde Beispiel. Wenn wir uns fragen, was ist die Philosophie, dann sagt man, aha, das ist Plato, das ist Kant, das ist Hegel. Wir beginnen sozusagen Namen zu nennen. Das machen wir auch im Bereich Kunst. Ja. Kunst ist im Wesentlichen das, was verschiedene Leute, von denen wir was gehört haben, gesehen haben, gemacht haben. Ja. Kunst ist das, was Leonardo gemacht hat, was Malevich gemacht hat und was mein guter Freund um die Ecke lebt, auch macht. Ja. Das ist das, was die Leute machen, von denen ich weiß, dass sie es machen. Das ist auch die Philosophie. Die Philosophie funktioniert auch nach diesem Prinzip. Nur, die Kunst verändert zwar nichts und bringt uns nicht weiter, aber sie gibt uns eine gewisse Befriedigung. Das heißt, die Kunst muss gut gemacht werden und uns irgendwie freuen. Das tut die Philosophie ganz bestimmt nicht. Philosophische Texte sind meistens schlecht geschrieben, unverständlich, unbeholfen formuliert und sie zu lesen bereitet überhaupt kein ästhetisches oder Lesevergnügen jeglicher Art. Das heißt, die Philosophie ist etwas, was jedem, nicht nur jedem Nutzen, sondern jedem Vergnügen versagt. Damit ist sozusagen der Bereich der Aktivität der Philosophie umrissen. Philosophie beginnt mit der Feststellung eben von Sokrates, das von Plato übernommen ist, dass man tatsächlich nichts weiß, dass man das Wissen oder die Wahrheit nur liebt, aber sie nicht besitzt. Philosophie, das heißt Liebe zur Weisheit, Liebe zur Sophia, ja, Philosophie, Philia, ja, ist Liebe. Philosophie ist ein gewisser Zustand der Träumerei über die Geliebte, ja? Wobei die Geliebte ist die Weisheit. Es ist ganz klar, was dabei gedacht wird. Dabei wird gedacht, das Moment, der Moment der Vereinigung. Ja? Jede sozusagen Liebesträumerei setzt eine gewisse Vorahnung, eine gewisse Antipation dessen voraus, was passiert, wenn die Geliebte sozusagen, wenn du in Besitz der Geliebte kommst. Das ist die Evidenz. Und das ist der Grund, warum die Erfahrung der Evidenz im Zentrum der philosophischen Diskussion ist. Das heißt, die Evidenz ist von Anfang an formuliert bei Plato als ein untrügliches Gefühl, das einer vollständig überkommt und dem man sich nicht entziehen kann, dieses Gefühl im Besitz der Wahrheit zu sein, in Präsenz und im Besitz der Wahrheit zu sein. Das heißt, in einer unmittelbaren, jetzigen, momentanen Kontakt mit der Wahrheit als solcher zu kommen. Wobei vorausgesetzt wird, dass dieses Gefühl eine unmittelbare Präsenz oder eine unmittelbare Evidenz dessen, dass diese Liebesträumerei am Ende ist, und als diese Vereinigung mit der Wahrheit tatsächlich stattgefunden hat, dass dieses Gefühl sich qualitativ dermaßen unterscheidet von jedem anderen Vorstellung, von dem, was die Wahrheit ist, dass wir uns dem nicht entziehen können. Ja? Auch die klassischen Skeptiker, wie zum Beispiel Hume, kann man am Anfang eines Traktats, der als sozusagen Quintessenz der europäischen Skepsis gilt, Treatise The Reason von Hume, kann man lesen, dass die Evidenz entweder ist, sie ist da oder sie ist nicht da. Und wenn sie ist nicht da, man weiß, dass es nicht da ist, und wenn sie da ist, man weiß, dass sie da ist. Man kann sich über eine Meinung täuschen, Meinung kann man revidieren oder ändern, man kann sich über die Evidenz aber nicht täuschen. Man weiß, wenn die Evidenz da ist, und zwar mit absoluter Sicherheit. Und auch wenn sie nicht da ist, das weiß man auch. Okay, und das ist diese Voraussetzung der Philosophie, ist dieses Streben nach dieser Vereinigung mit der Weisheit, die eine absolute Präsenz oder absolute Evidenz imaginiert wird. Na gut. Das ist eine psychologische Ebene der Philosophie, die aber von Anfang an, auch bei Plato, eine Korrespondenz hatte in einer Wissenschaft, die auch wiederum keine ist. Und das ist die Geometrie. Weil dieses Gefühl, das man erleben muss, wenn man die absolute Präsenz oder die absolute Evidenz erreicht, dieses Gefühl hat eine gewisse Metapher. Hat ein gewisser, sozusagen, diesem Gefühl, diesem gesuchten Gefühl, entspricht einer Wirklichkeit. Und das ist die Wirklichkeit der Geometrie, die darin besteht, dass man zum Beispiel, wenn man ein Dreieck sieht oder ein Zirkel sieht, also sagen wir ein Dreieck sieht, weil das Beispiel ist ein Dreieck. nur ein Dreieck sind, dann weiß man, dass es ein Dreieck ist. Ohne das, was man ihm erklären kann. Die Frage ist aber, was sieht man, wenn man einen Dreieck sieht? Wenn ich einen Dreieck zeichne auf dem Papier, dann ist die Einsicht, dass dieser Dreieck ein Dreieck ist, nur eine Meinung. Eine Meinung, die man leicht widerlegen kann und immer widerlegt. Nämlich, wenn man genau das alles vergrößert und misst und vergleicht, muss man feststellen, dass es kein Dreieck ist, weil keine Linie kann wirklich eine Gerade sein. Da gibt es ja immer solche Verschiebungen und so weiter und so fort. Und wenn man, das genau analysiert, muss man feststellen, dass dieses Dreieck kein Dreieck ist. Das war also falsche Liebe. Und scheinbar, zumindest auf der ersten Blick. Dann, man kann das sicherlich versuchen zu präzisieren. Man kann weiter und weiter unter dem Mikroskop oder was auch immer das alles sozusagen genau ziehen, diese Linie. Das klappt aber auch nicht, weil irgendwann kommen wir bis zu Atomen, ja, nicht wahr, und Elektronen und so, und da ist der Dreieck sowieso weg. Ja, alles löst sich auf. Das heißt, so etwas wie ein Dreieck kann man nicht zeichnen. Es ist nur eine Meinung, dass es ein Dreieck ist. Es ist aber ein Dreieck. Ja, das ist ganz klar. Das heißt, wenn ich einen Dreieck sehe, das so aussieht, gezeichnet, es ist ein Dreieck und es ist kein Dreieck. Ich sehe etwas mit den anderen Augen, wie Plato sagt. Ich sehe ein Dreieck und das ist ein perfekter Dreieck. Und ich sehe ihn. Es ist aber nicht der Dreieck, der wirklich aufgezeichnet ist. Wo befindet sich dieser Zielsgefühl? Warum denke ich, dass dieser Dreieck tatsächlich Dreieck ist und nichts anderes? Wenn ich das nicht empirisch, objektiv, wissenschaftlich beweisen kann, und ich kann das offensichtlich nicht objektiv wissenschaftlich beweisen, weil es kein Dreieck ist, dann ist es vielleicht mein Seelenzustand. Es ist vielleicht so, dass ich einfach so beschaffen bin, dass ich einfach Dreiecke sehe. Ja. So wie man zum Beispiel Gespenster sieht. Ja. Und so sind solche Geschichten. Ja. Das sind so subjektive, individuelle Illusionen. Das ist aber nicht der Fall, weil wenn ich diesen Dreieck aufzeichne und einem anderen Menschen zeige, sogar einem Sklaven, der niemals ein Dreieck gesehen hat, das war das Experiment, das Plato uns vorführt, in seinem Dialog, er sieht diesen Dreieck und sagt auch, das ist ein Dreieck. Ja. Und zwar, er sieht diesen Dreieck auch so, absolut und perfekt, wie dieses Dreieck sein sollte, ohne dass er tatsächlich beobachten oder beweisen kann, dass der Dreieck tatsächlich so ist. Das heißt, dieser Dreieck befindet sich nicht in der äußeren Wirklichkeit, nicht auf dem Papier und nicht in mir als Psyche, als diese konkrete Seele. Es ist weder expressiv, noch objektiv, weder künstlerisch, noch wissenschaftlich. Besitzt eine absolute Präsenz und Evidenz, wenn man Dreieck sieht, ist man Dreieck, ohne irgendwelchen Ort zu haben in der Welt, die geteilt ist durch das Subjektive und Objektive, also weder subjektiv noch objektiv. Das ist die Weisheit und das ist die Wahrheit. Ja, und der erste Vorschlag von Plato war in Bezug auf alles, womit wir zu tun haben, so zu fragen, wie man nach dem Dreieck fragt. Ja, das heißt, wenn wir über das Gesetz reden, uns zu fragen, was ist das Gesetz als solches? Nicht dieses konkrete Gesetz. empirisch in einer Stadt oder in einem Staat herrscht, nicht das innere Gesetz, das uns vorschwebt, unsere Vorstellungen von der Gerechtigkeit und Wahrheit, die uns vorschweben, wenn wir uns fragen, was ist für uns gerecht und gut? Vielleicht ist es für uns gerecht und gut, alle unsere Feinde umzubringen und ihr Reichtum zu berauben und dann glücklich zu leben bis Ende unserer Tage. Das ist doch Hollywood-Traum. Sondern uns zu fragen, was schwebt uns genau vor, wenn wir sagen Gerechtigkeit und Gesetz? Was stellen wir uns vor? Nicht, was wir wünschen, real. Ja. Das nicht. Nicht, was tatsächlich zu finden ist, auch nicht. Ja. Sondern eine Bestimmung, von der wir das Gefühl haben, es ist eine richtige Bestimmung, unabhängig davon, was in der empirischen Realität sich durchgesetzt hat und was für uns wünschenswert wäre. Womit wären wir innerlich einverstanden, wenn uns die Gelegenheit geboten wäre, die Gerechtigkeit als solche zu diskutieren und zu analysieren. Abgesehen von unserem Inneren und abgesehen vom Realäußeren. Das heißt, abgesehen von der Kunst und abgesehen von der Wissenschaft. Wenn wir sagen, Bereich der Kunst ist Bereich des Subjektiven und Bereich der Wissenschaft ist Bereich des Objektiven, ist diese Art Reflexion weder angesiedelt im Subjektiven, noch sie ist angesiedelt im Objektiven. Sie ist angesiedelt in einer Zone, die eine autonome ist in Bezug auf diese beiden Bereiche. Zumindest so wurde das von Plato konstituiert. Das ist sozusagen der Bereich der Metaphysik. Das ist der Bereich der Transzendenz. Das ist der Bereich einer Reflexion, die in unserer Welt keinen Ort hat, weil alles, was Ort hat, hat Ort entweder in der Psyche oder in der Außenwelt. Das heißt, es ist metaphysisch, transzendiert die Realität. Auf der anderen Seite ist aber die Voraussetzung dessen, gerade deswegen, weil sie die Realität transzendiert, die Voraussetzung dessen, dass wir überhaupt in dieser Realität uns orientieren können und zurechtfinden können. Weil hätten wir nicht gewusst, was Dreiecke, Vierecke und so weiter ist oder sind, wären wir auch nicht imstande, uns in der Realität, so wie sie ist, zu orientieren. Wir müssen also einen Zugang haben zu einer metaphysischen, das heißt nicht in der Realität angesiedelten Bereich der Evidenzen, um dann das als Kriterium und Ausgangspunkt für uns Orientierungsvermögen in der Wirklichkeit sein zu nehmen. Auch um ganz einfache Beispiele zu nehmen, warum weiß ich, dass dieser Tisch ein Tisch ist? Ja. Ich weiß es nicht, weil ich viele Tische gesehen habe, weil, wie viele auch Tische ich gesehen habe, das bringt mir nicht dazu zu sagen, das ist auch ein Tisch. Zwischen diesem Tisch und allen Tischen, die ich je gesehen habe, gibt es ja genug Unterschiede, um zu sagen, vielleicht ist es ein Tisch, vielleicht ist es nicht. Es ist auch nicht, weil ich psychologisch so definiert bin, dass ich diesen Gegenstand als Tisch empfinde. Ja. So wie der Künstler sagt, ich empfinde das als blau oder so. Nein, ich weiß, dass es ein Tisch ist, ohne dass ich diesen Tisch mit anderen Tischen vergleiche. Ohne dass das Ausdruck meiner unwiederholbaren Subjektivität ist und was auch immer. Woher weiß ich das? Woher kommt dieses Wissen? Warum habe ich keinen Zweifel darüber, dass dieser Tisch tatsächlich ein Tisch ist? Das ist die philosophische Frage. Das ist die Frage nach einer Evidenz, die man nicht einmal dazu kommt, zu hinterfragen. Ja? Und es überhaupt keine Gelegenheit bietet, zu sagen, das ist nicht der Tisch, sondern etwas anderes. Man kann sagen, das ist ein unbequemer Tisch. Man kann sagen, das ist ein Tisch, das man vielleicht anders streichen soll, dass man Tisch vielleicht dass man reparieren soll. Das sind alle Dinge, die ich mir merke, die ich hinterfrage, die ich vielleicht ändern kann. Aber die Tatsache, dass es der Tisch ist, ändere ich nicht einmal. Das wird sozusagen nicht in Frage gestellt. Das ist der Bereich der Philosophie. Das heißt, ich frage mich, inwieweit ich scheine in Besitz eines Wissens zu sein, immer schon, nicht irgendwann, ja, aber auch immer schon, in Besitz einer Wahrheit zu sein, die weder eine empirische noch eine psychologische ist, die weder von innen kommt noch von außen, ja, sondern so etwas wie eine metaphysische Grundausstattung dessen ist, was ich bin grundsätzlich. Weil bin ich nicht ausgestattet mit diesen Fähigkeiten, so etwas zu erkennen, kann ich nicht einmal existieren. Ja, ich bin ganz verloren. Also die Frage, die Philosophie sich stellt, ist die Frage nach der metaphysischen Grundausstattung des Menschen, nach einer Verortung des Menschen in einem Bereich, im Bereich der wissenschaftlichen und empirischen und Bereich des rein psychologischen übersteigt. Die Frage ist, wie komme ich zu der Möglichkeit einer solchen Reflexion? Das heißt, wenn mich das Leben nicht dazu bringt, das haben wir diskutiert bei Wittgenstein. Ja? Wittgenstein, die ganze Philosophie von Wittgenstein ist Nachweis und ein sehr präziser Nachweis dessen, dass es überhaupt keine Situation im Leben des Menschen auftauchen kann, bei der so etwas wie eine philosophische Frage sich stellt. Das heißt, die Frage nach dieser Grundausstattung, und deswegen wollte ich Philosophie verbieten, ja, oder unmöglich machen, dadurch, dass man erst sozusagen sich nur im Leben bewegt. Das heißt, die Frage danach, ist dieser Tisch tatsächlich Tisch und nichts was anderes, stellt sich nie in meinem Leben. Stellt sich nur die Frage eben nach der Farbe und so weiter, das schon. Aber wenn ich mich einfach starre, wie Wittgenstein sagt, und sage, ist dieser Tisch tatsächlich Tisch? So eine Situation kann, wie er zu Recht sagt, nur in einem philosophischen Seminar vorkommen und nicht in einem realen Lebenszusammenhang. Das bedeutet, dass die Grundlage und Ausgangspunkt für die philosophische Reflexion ist eine widernatürliche, pervertierte Situation einer künstlich erzeugten Fragestellung hinsichtlich dessen, wonach man nicht fragen kann. Ja, das ist eine subtile Perversion, das ist eine widernatürliche Handlung, die darin besteht, dass man die Frage der Welt aufzwingt, die Welt selbst einem nicht stellt. Das heißt, die Welt stellt mir nicht die Frage, ob es Tisch ist oder nicht. Ich frage es trotzdem. Als Sokrates hat angefangen, diese wieder natürliche, pervertierte Fragen zu stellen, wurde er vergiftet, ja, wie wir wissen. Weil die Athener Bevölkerung und Wittgenstein teilt die allgemeine Meinung der Bevölkerung, hat richtige Befund gemacht, dass diese Frage, die er stellt, keine sinnvolle Fragen sind. Das sind nicht die Fragen, die für die Bürger von Athen von Interesse sein können. Das sind die Fragen, die sie nur aus der Fassung bringen. Wir sind aber daran gewöhnt, so etwas die Philosophien unserer Universitäten zu haben, und diese Frage mehr oder weniger routiniert zu stellen. Das ist die Frage, allerdings, die zunächst einmal im Höllengleichnis beschrieben worden ist, das wissen wir alle. Das heißt, als ein Zwang, der auf einen Menschen, der in der normal lebt, in der Hölle, ja, das heißt in der Welt lebt, auf ihn wird ein Zwang angewendet, der darin besteht, dass er aus dieser Hölle, aus dieser Welt hinaus transportiert wird und diese Welt von außen sehen kann. Ich werde die Hölle im Gleichnis, alle Details selbstverständlich nicht wiederholen. Die Figur der Metanoia, die hier zentrale Rolle spielt, die sich etabliert, möchte ich aber kurz kommentieren, weil das ist der Punkt. Ja. Die Metanoia für Plato ist die grundsätzliche Veränderung oder Auswechslung unserer Weltperspektive, Grundbeschaffenheit unserer Nuss, das heißt unserer Vernunft. Das heißt, wir sozusagen auswechseln oder ersetzen unsere Vernunft durch eine andere, sagen wir durch eine göttliche. Diese Metanoia ist eben die Voraussetzung, um zu fragen, das, was man unter normalen Bedingungen nicht fragt. Ja, das heißt zu fragen, ist es der Tisch oder nicht? Um zu fragen, ist es der Tisch oder nicht, muss man sich in eine Lage versetzen, die eine künstliche ist, eine Lage von jemandem, der das nicht weiß. Ja? Das bin ich nicht, weil ich weiß es. Und alle anderen, die ich kenne, wissen das auch. Ja? Es ist nur Gott, der das nicht weiß vielleicht. Und das ist ja eben die Voraussetzung von platonischer Philosophie. Das heißt, der göttliche Blick ist der Blick eines grundsätzlichen Nichtwissens, einer Uneinsichtigkeit, einer künstlichen Veränderung des Bewusstseins, dass wir beginnen, die Menschen und die Dinge nicht wieder zu erkennen. Wir versetzen uns durch ein gewisses Training in einer Lage, wo wir nicht verstehen, was wir eigentlich verstehen sollen und de facto verstehen. Aus dieser künstlichen Perspektive, die auch eine metaphysisch verankerte sicherlich und göttliche positioniert wird von Plato, sind wir imstande, einen philosophischen Diskurs zu starten. Die Metanoia. Das heißt, dieser Punkt Null ist die Metanoia. Metanoia ist die Veränderung der Perspektive, Veränderung des Blicks oder Veränderung des Verstandes oder Vernunft, die uns ermöglicht, die Fragen zu stellen, die wir normal nicht stellen können, weil wir nicht dazu kommen. Gut, wenn Plato am Anfang der Philosophie eine göttliche Perspektive auf die Welt und die Übernahme dieser göttlichen Perspektive als die Voraussetzung des Philosophierens postuliert, macht das Descartes am Anfang der Neuzeit anders. Nämlich er startet einen neuen Diskurs als Diskurs der Subjektivität, indem er sagt, ich bin imstande, alles zu bezweifeln, das dekartesianische Zweifel. Das heißt, was auch immer ich gesehen habe oder gedacht habe oder gehört habe oder gelesen habe oder empfunden habe, das alles kann ich bezweifeln. Wer Descartes gelesen hat, weiß, wie er das systematisch macht und sagt, ich bezweifle, dass ich es bin. Vielleicht ist es, bin ich im Traum des anderen. Vielleicht träume ich nur, dass ich das bin, was Descartes ist, ja, aber eigentlich bin ich ein ganz anderer. Vielleicht träume ich auch die Welt, in der ich lebe, die existiert ja gar nicht. Vielleicht täuschen mich alle meine Sinne, dass alles, was ich je gelesen hatte, sowieso Quatsch und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, ich kann alles bezweifeln, was je gesagt worden war, auch was je gesagt worden war über die Götter, über die Metaphysik und alles andere. Ich kann das auch alles bezweifeln. Ich kann auch alles bezweifeln, was Plato erzählt. Ich kann alles bezweifeln, was Philosophie erzählt. Ich kann das alles bezweifeln, ich kann von Null anfangen. In absoluten Zweifel. Das Einzige, was ich nicht bezweifeln kann, ist der Zweifel selbst. Das war der Durchbruch in Bezug auf den klassischen Platonismus. Der klassische Platonismus ging davon aus, dass man eine Wahrheit anstreben, erwarten muss und dass es diese Wahrheit gibt, die mich ermächtigt oder mir ermöglicht, alles zu bezweifeln, was keine Wahrheit ist, sondern die Meinung ist. Das sagt Descartes nicht. Descartes konstituiert sich selbst nur durch den Zweifel selbst. Das heißt, die Tatsache, dass ich zweifeln kann, beweist, dass es einen Zweifel gibt und dieser Zweifel bin ich. Also ich existiere, weil ich denke, nicht wahr? Cogito ergo sum. Und cogito bedeutet aber Zweifel bei Descartes, das muss man ganz klar sehen. Es ist, cogito ist nicht so ein normales Denken, ein psychologisches Denken, sondern cogito ist ein systematisches philosophisches Denken, als systematische Zweifel oder radikalster Zweifel unter allen möglichen. Und cogito ist etwas, was es gibt, weil diesen Zweifel gibt, und das bedeutet, dass die einzige Evidenz, die ich überhaupt haben kann, ist die Evidenz des Zweifels selbst. Es ist also nicht so, dass ich zunächst einmal etwas bezweifle, wie es bei Plato immer noch der Fall ist, zunächst einmal etwas bezweifle, dann im Zustand der Zweifel bin und dann diese Zweifel überwinde, dadurch, dass ich zu einer Einsicht komme, wie es in der Wahrheit ist. Bei dieser Struktur, die ich glaube sehr, sehr tief in Köpfen steckt nach wie vor, ja, dass man denkt, dass es so funktioniert. Man hat Evidenzen und Wahrheiten, zweifelt an sie, geht durch die Nacht des Zweifels sozusagen, durch eine Unsicherheit und dann irgendwann kommt zur Wahrheit. Zwischen diesen zwei Zuständen gibt es so eine Nacht des Zweifels. Das ist allerdings weit verbreitet, das ist wirklich weit verbreitete Auffassung, die also so tief steckt in Köpfen. Die ist aber, wenn man genau liest und man genau reflektiert, was gesagt worden ist, bei Descartes und dann bei Husserl, da könnte sie eigentlich wieder aufnehmen, überhaupt nicht der Fall. Sondern das Einzige, was evident ist, ist der Zweifel selbst. Und ich befinde mich im Bereich der Evidenz, wenn ich wenn ich zweifle. Wenn ich nicht zweifle, ist alles, was ich sage, nur die Meinung. Solange ich aber zweifle, ist das Evidenz. Es ist der gleiche Mechanismus wie bei Kunst, ja, in dem Moment, in dem die Kunst beginnt, klassische Figuren der Evidenz aufzunehmen. Wenn man die zeitgenössische Kritik vom Schwarzen Quadrat von Malevich liest, absolut alle Autoren, ohne jede Ausnahme, haben geschrieben, außer Malevich selbst, interessanterweise, in seinem Selbstkommentar, aber alle anderen haben geschrieben, aha, Schwarze Quadrat ist ein Zweifel an alle Bilder, die je gemalt worden waren. Jetzt warten wir auf ein wahres Bild. Auf ein wahres Bild Evidenz. Die haben nicht verstanden, dass sie dieses Bild immer schon haben vor ihren Augen. Dass dieses schwarze Quadrat als eine Absage und radikale Zweifel an jede mögliche Illusion, jede mögliche Darstellung, jede mögliche Abbildung, immer schon, gerade weil diese Zweifel so radikal ist, eine absolute Evidenz besitzt. Und gerade das schwarze Quadrat ist die Ikone der Neuzeit. Es handelt sich nicht um einen ikonoklastischen Gestus, der durch die Herstellung einer neuen Ikone ersetzt werden soll oder zu dieser Herstellung führen soll. Beim Zweifel, wenn es philosophischer Zweifel ist, wenn es nicht der Zweifel ist an einer Meinung, die zu einer anderen Meinung kommt, sondern wenn es ein philosophischer Zweifel ist, das ist ein Teil des Zweifels, ist der Zweifel selbst die einzige Quelle der Evidenz, ist die Evidenz selbst. Und indem ich zweifle, bin ich mir selbst bewusst. Ja, ich weiß, dass ich jetzt bin, der Zweifel. Ich verkörpere diesen Zweifel. Und das ist die einzige Evidenz, die mir überhaupt gegeben ist. Das ist dieser europäische Kult. Das ist der Cogito, die Stimmung der Cogito am Anfang der Moderne. Und alle anderen Diskurse nach Descartes sind die Versuche, diese Cogito in Frage zu stellen. Und die Konstruktion ist der letzte Versuch an dieser Art in einer langen Reihe. Und zwar ein Versuch, der, obwohl systematisch zu sein scheint, weitgehend eklektisch ist. Das heißt, es handelt bei der Konstruktion handelt sich um eine Summe der immer schon, eine systematisierte Summe der immer schon gewesenen Versuche, diese Cogito in Zweifel zu ziehen. Das heißt, den Zweifel anzunehmen. Ja? Der nächste Schritt ist ein Zweifel an Zweifel. Und Zweifel an Zweifel ist das, was die Dekonstruktion ist. Ja? In ihr kulminiert eine Geschichte des Zweifels an Zweifel, die vielleicht am ehesten von Nietzsche formuliert worden war, in seiner Theorie des Nihilismus, wo er sozusagen Grundmuster geliefert hat für jede andere Reflexion dieser Art, indem er gesagt hat, das Problem bei Descartes ist, dass er denkt, dass der allgemeine, ich formuliere sicherlich, was Nietzsche sagt, das sagt nicht diese Form, aber die Idee ist die, dass sozusagen dass die Stärke des Zweifels die Stärke des Subjekts ist. Und das ist tatsächlich die Grundüberzeugung der modernen Philosophie. Warum ist der moderne Europäer allen anderen überlegen? Fühlt sich überlegen, seit er kam. Weil er denkt, dass er tiefer verzweifeln kann und tiefer zweifeln kann als alle anderen. Alle anderen sieht er als naiv. Ja? Die tiefe Überzeugung eines modernen postkartesianischen Europäers ist, dass niemand auf der Welt, sei es in der übrigen Welt, sei es in der Geschichte, kann so tief verzweifeln wie er. Alle sind oberflächlich, nur er ist tief. Ja? Und was heißt tief? Das heißt Ort des absoluten Zweifels und der radikalsten möglichen Verzweiflung zu sein. Wenn er nach Tahiti fährt und so weiter, freut er sich. Warum? Weil die Leute sind glücklich, zufrieden und naiv. Ja? Ja, also. Das ist diese grundlegende kulturelle, der kartesianische Zweifel ist die Quelle des Glaubens des modernen Europas an seine weltgeschichtliche Funktion und seine grundsätzliche kulturelle Überlegenheit aneinander. Auch die kulturelle Produktion in Europa folgt diesem Muster. Ja? Zum Beispiel, man will eine Promotion schreiben. Ja? Man promoviert jeden Tag ja, 100 Mal, 1000 Mal in Europa. Was soll man eigentlich schreiben, damit man promovieren kann? Man soll neue Zweifel anmelden. Ja? Wenn man irgendetwas behauptet, da sagt immer der Professor, es ist naiv, ja, das war schon 100 Mal überlegt oder widerlegt und so weiter. Man muss aber etwas oder jemanden in Zweifel ziehen, ja, und sagen, das ist eigentlich nicht so, noch ganz anders, aber man weiß nicht wie und so weiter und so fort, dann ist der Promotionsfertig. Ja. Das heißt, nicht das Wissen, das ist ein großer Irrtum von Foucault. Übrigens. Und viele andere, die von Foucault ausgehen. Der Grundfehler von Foucault, das übrigens Derrida so früh angemerkt hat, Foucault hat ihm das nicht verziehen und hat mit ihm nicht mehr gesprochen seitdem, dass Foucault in einer gewissen Naivität und eben taizischen Naivität ja, nicht gesehen hat, dass das Prinzip der westlichen Akademie und das Prinzip der westlichen Macht ist nicht das Wissen. Er hat gesagt, das ist das Wissen. Das ist sicherlich nicht der Fall. Aber das wissen aber alle. Der Grundprinzip der westlichen Überlegenheit und der Führungsanspruch ist Skepsis und Zweifel. Die Fähigkeit, an nichts zu glauben. Nicht zu glauben daran, dass man nichts glaubt und so weiter und so fort. Ja, das heißt, tief abgründige Skepsis und tief abgründige Zweifel. Der gepflegt wird von den westlichen Eliten und die eben sozusagen ihren Führungsanspruch von ego cogito, das heißt als Träger dieser weltüberlegenen Zweifel auch. Gut, das ist eben sozusagen die Konstituierung der imperialen Zweifel, der imperialen Ego Cogito in der westlichen Philosophie, die dann von Marx und Nietzsche und Freud und vielen anderen Zweifel gezogen wird. Und Nietzsche sagt, das ist die Schwäche des Lebens. Ja? Sie wissen alle, wie er Ego Cogito konstituiert in seinem Gegenwind Moral. Er sagt nämlich, dass wir im Grunde nichts anderes wollen, als andere Menschen zu besiegen, zu beherrschen, sie umzubringen, Frauen zu vergewaltigen und ihre Reichtümer anzueignen. Ja? Leider können wir das nicht tun, weil wir schwache, zu nichts fähige und zu nichts nützige Europäer sind, die in Einfamilienhäuser oder in Zweizimmerwohnungen oder Dreizimmerwohnungen leben. Ja. Wir sind volle Aggression und Hass, aber bändigen diese Aggression und Hass aus der Einsicht in unsere Schwäche. In unserer Schwäche zu allen anderen Völkern. Ja. Das ist auch ziemlich europäische Prämisse, die ihre Gelüste und Aggressionen frei ausleben. Zumindest Griechen waren immer so. Und solche frustrierte Gestalten eben zeichnen sie dadurch aus, dass sie diese Aggressionen, weil sie zu viel Angst haben, weil sie Angst haben, diese Aggression gegen die anderen zu wenden, wenden diese Aggression gegen sich selbst. Das heißt, sie beginnen an allem zu zweifeln, weil sie nicht ihre Nachbarn umbringen können. Oder wollen oder imstande sind. Stattdessen beginnen sie an sich selbst und an allem zu zweifeln und beginnen so etwas wie Subjektivität zu produzieren. Ja? Subjektivität ist ein Zeichen des Nihilismus und abgeschwächten Lebens. Das heißt, eines Lebens, das sich nicht im Lebenszusammenhang behaupten kann, stattdessen gegen sich selbst wendet und Rachegelüste und ohnmächtige Rachefantasien produziert. Und das ist die Subjektivität. Subjektivität und Wahrheit im philosophischen Sinne ist der ohnmächtige Rache am Leben, die von Juden dann von christliche Kirche und dann letztendlich von der modernen imperialen Europa gepflegt wird, erfunden wurde und gepflegt wird, um andere Völker, die lebensfreudig sind und so weiter, zu unterjochen, auszubeuten und sich an ihnen zu rächen dafür, dass sie gut sind, schön sind, fröhlich sind. Und so. Das heißt, er dreht das alles um, ohne allerdings zu leugnen, er sieht das ganz, ganz klar, dass der Imperialismus Europas und der Herrschaftsanspruch Europas in dieser Zweifel, in dieser Selbstaggression gegen sich selbst, wie das verankert ist. Ja. Also derjenige, der sozusagen Hass gegen sich selbst akkumuliert hat, in gehöriger Masse, ist ja Subjekt der Weltbeherrschung. Letztendlich. Aber einer ungerechten und einer sozusagen furchtbaren und Weltbeherrschung. Ja, so wie die europäische ist. Und christliche. In verschiedenen Varianten vor Nietzsche und nach Nietzsche treffen wir das Ganze, diese Figur immer wieder. Bei Freud offensichtlich, ja. Die Subjektivität ist frustrierte Sexualität, ja, nicht wahr? Wenn das Unbewusste nicht, wenn die libidinösen Kräfte nicht frei fließen, werden sie falsch investiert in die Reflexion, ja, nicht wahr? Vorschlag ist, sexuelles Leben zu verbessern. Dann fühlt man sich besser und denkt weniger darüber nach. Marx, ja, nicht wahr? Sozusagen die philosophische Reflexion als ohnmächtige Angst der Besitzer in einer Klassengesellschaft, ja, der sozusagen in Selbstzweifel umschlägt und Selbstkastei. Also Nihilismus der herrschenden Klasse. Und so geht es weiter und weiter. Bis wir den Denker zu denken kommen, der unmittelbar zum Ausgangspunkt für die Konstruktion wird. Das ist der Heidegger. Ja. Der insofern interessant ist, dass er alle moralische, psychologische, soziologische, sozialpolitische, psychoanalytische Interpretationen des Zweifels am Zweifel weglässt, eliminiert und stattdessen nun die Struktur des Zweifels am Zweifel als solche behält. Ja, es ist so eine philosophische Reinigung eines Zweifels am Zweifel, wo er einfach sagt, das Sein in der Zeit, seiner Zeit, ja, versetzt den Menschen immer wieder in einen Zustand des Zweifels. Er sagt nicht, wie ist das Klassenkampf, das wieder zur Macht, das, was ist das? Und sagt er, wenn das Sein den Menschen so oder so, ich weiß nicht wie, und der Mensch weiß auch nicht wie, das kann man auch nicht sagen. Wenn das Sein so oder so den Menschen in den Zustand des Zweifels versetzt, dann ist es Lichtung des Seins. Da denkt er, das ist Licht. Er sieht besser. Aber rumherum ist der Wald nach wie vor. Ja? Das ist die Lichtung im Wald. Er merkt aber nicht, dass dieses Licht ihn blendet. Dieses Licht ihn blendet und von ihm verbirgt die tiefe Nacht des Seins, den Umkreist. Also die Vorstellung, dass wir unseren Zweifel lenken, dass wir Subjekte des Zweifels sind, diese Vorstellung ist illusionär. ja, es gibt Zweifel. Ja, Zweifel erzeugt Liebe. Aber wir sind fremdgesteuert. Vom anderen, ja, vom Lautre, vom Sein, von irgendetwas, was uns in verschiedene Lage versetzt. Eine Lage uns in diesen vielen Lagen, Situation ist die Lage des radikalen Zweifels. Dann werden alle diese Effekte erzeugt, Effekte der Philosophie, aber diese Effekte der Philosophie, der Aufklärung, ja, des mystischen Lichts, ja, der Erleuchtung und so weiter, sind nur Lichteffekte, das ist ein Theater, ja, in dem so Lichteffekte produziert werden, vor dem Hintergrund des Dunklen, der Nacht, des Waldes. Ja, so. Die Frage ist also, nicht die Einschätzung, also wo das alles abspielt, ist nicht die Frage der Einschätzung dessen, was die Philosophie ist. Die ist von Platon bis Derrida die gleiche. Also auch nicht die Frage, wie man Zugang bekommt zu philosophischen Fragestellungen. Ja, wie man sozusagen zu Metanoia kommt. Wie man imstande versetzt wird, philosophisch zu fragen und den Grad im Zweifel zu erwärmen, der ihm auch erlaubt, die Welt zu beherrschen. Die Welt zu beherrschen nicht dadurch, dass er... Die Welt zu beherrschen in dem Sinne, in dem ich habe gerade gefragt, man kann das damit kommunizieren, ich habe gerade gelesen, so ein Zitat von Joschka Fischer, ja. Man muss, er wurde gefragt, wie wird man zum Politiker? Und er hat gesagt, zum Politiker wird man, wenn man sehr misstrauisch ist und wenig Schlaf braucht. Ja. Das ist im Grunde sehr philosophisch. Das ist im Grunde das, was die Philosophie sagt. Das heißt, nur derjenige, der ein absolutes Misstrauen in Bezug auf alles hat, in Bezug auf die Welt und Existenz als solche hat, kann sie beherrschen. Die Frage ist nur, ist die Frage nach dem Schlaf. Ja? Das heißt, dieser absolute Zweifel, ist er zu, wann kommt er? Im Wachzustand oder im Schlafgrade? Ja? Also die klassische Philosophie sagt, im Wachzustand. Und die kritische sagt eher im Schlaf selbst, ja, sozusagen. Gerade dort, wenn man denkt, man ist sozusagen am verzweifelsten und im größten Zweifel schläft man so am tiefsten. Man braucht also mehr Schlaf, als man denkt. Ja. Und vor allem weiß man nicht so genau, wann man schläft und wann man wach ist. Das weiß allein das Sein. Das Sein hat die Zeit, das Sein spendet die Zeit für den Schlaf, spendet die Zeit für den Wachzustand, aber nach seiner eigenen Gutdünken, wir können darüber nicht verfügen. Wir sind keine Verwalter unseres Zweifels. Das heißt, fast alles ist ja gleich durch die ganze Geschichte der Philosophie. Nur die Frage nach der Verwaltung des Zweifels. Wer ist das Subjekt des Verwaltung, der Verwaltung des Zweifels? Das ist der Punkt, an dem alle diese Autoren ansetzen. Und die Konstruktion ist so etwas wie eine systematisierte Enzyklopädie. Eine systematisierte Überblick im Grunde, obwohl das anders als eine Methode angeboten ist. Aber eigentlich ist es so eine eklektische Summe, aber sehr, sehr intelligent. Summiert er sozusagen, in der Tat. Eine intelligente Summe aller Überlegungen, die dazu führen, dass wir unsere Zweifel nicht verweichen können. Und es bedeutet, dass unser Zweifel auch letztendlich nicht die Quelle unserer Macht sein kann. Ja? Das ist sozusagen diese Dissoziierung zwischen Zweifel und Macht. Ja, diese Machtkritik, Kritik der Anspruch an die Weltbeherrschung oder Zweifel, das ist eine politische Dimension der Dekonstruktion, die dabei auch eine sehr große Rolle spielt. Damit bin ich mit meinem Exposé fertig und wir sehen uns dann in Viertelstunde für die weitere Diskussion.